Guten Abend. Ihr habt ja schon mitbekommen. Ich muss jetzt. So halte ich das Mikro. Es geht heute ums Gesetz. Und ihr habt ja vielleicht schon mitbekommen, Titel in dieser Reihe war Mord und Totschlag. Also welcome. Heute wird ein entspannter Abend. Mein Name ist Hans. Ich studiere Theologie hier in Marburg, bin 22 geworden, spiele Fußball in Kappel. Wir sind gerade in der Vorbereitung. Egal. Ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein. Es ist für mich immer wieder eine Herausforderung, aber ich glaube, dass wir heute Abend echt die Möglichkeit haben, uns zu erinnern an das, was Gott gesagt hat und von anderen auch ermutigt zu werden. Und ich weiß nicht, wie regelmäßig ihr im Christustreffen Gottesdienst seid. Ich glaube, vor 2 Wochen Sonntag hat Steffi Baltes gepredigt und da ging es so ein bisschen um Altäre. Und ich fand diesen Gedanken so cool. Und den will ich jetzt heute nochmal mit euch teilen, bevor wir reinstarten. Früher war ein Altar ein Ort, zum Beispiel im Alten Testament, wo etwas passiert ist. Zum Beispiel Jakob hat Gott gesehen, das mit dieser Treppe oder Leiter. Dann hat er da einen Altar gebaut. Und als man wieder dran vorbeikam, kam man sich erinnert an das, was dort mal passiert ist, was andere Menschen erlebt haben mit Gott. Und ich finde dieses Bild so schön für unsere Gemeinde heute, für den Celebrate heute Abend, dass wir auch hier ein Ort sein wollen, wo wir gemeinsam vor Gott treten wollen, wo wir uns erinnern wollen an das, was Gott schon getan hat, vielleicht auch, was er gesagt hat. Und wir wollen schauen auf das, was kommt. Wir wollen Menschen und Gott begegnen. Und das wünsche ich mir auch für heute Abend. Und ich will am Anfang noch kurz beten. Vater, danke, dass wir heute Abend hier sind in der Truppe, wie wir hier sitzen. Du weißt, wer noch alles im Stream dabei ist, wer sich das noch anguckt. Danke, Jesus, dass du auf wunderbare Weise Menschenherzen berühren kannst. Und wir sehen uns danach. Berühre mein Herz, berühre unsere Herzen und leite doch meine Worte, dass sie auf dich weisen, Jesus. Du bist unsere Hoffnung. Und segne bitte jetzt den Abend. Heiliger Geist, führe uns. In Jesu Namen. Amen. Let's go. Lass uns mal in den Bibeltext gucken. Oh, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das richtig finde. Was hast du gesagt? Matthäus 5, ne? Okay. Ja. Jedenfalls. Nein, Spaß, ich suche schnell. Jesus bringt hier. Also Bergpredigt, habt ihr ja schon gehört. Letzte Woche ging es um Salz und Licht. Und heute soll es im ersten Part darum gehen, Jesus sagt hier, ihr sollt noch besser handeln als die Pharisäer. Also der Maßstab, den die Pharisäer an ihr Leben halten, den müsst ihr mindestens erfüllen, sonst kommt ihr nicht ins Himmelreich. Und ich glaube, wir können auch dankbar sein für, dass wir in unserer Zeit, ich will nicht sagen Regelkatalog, aber bestimmte Regeln haben, bestimmte Dinge haben, die Jesus mitgegeben hat, wo er gesagt hat, guckt, dass ihr danach handelt. Und ich bin dankbar dafür. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe zum Beispiel bei mir zu Hause immer wenn ich schlafen gehe, habe ich so eine kleine Art Gebetsliste und da ist immer als erstes Sündenbekenntnis. Und da geht es dann darum, dass ich versuche, den Tag nochmal durchzugehen, Tagesbilanz ziehen, okay, wo merke ich, okay, da hat es noch nicht so geklappt. Wo klappt es vielleicht besser? Wie kann ich Jesus ähnlicher werden? Und das ist so ein bisschen in die Richtung, wo ich das Gefühl habe, da will Jesus uns mitnehmen mit diesem Statement. Mein Glaube soll deutlich werden durch die Taten, die ich mache. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich hatte immer als Kind so ein Armband, neongrün. Niemand wusste, wie es eigentlich richtig zugeht. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, da steht drauf WWJD. What would Jesus do? Und dann immer schön in der Schule. Ja, ja, ist christlich, warum? Soll ich dir mal erklären? Und dann ging es immer los. Und dann, ja, Jesus, der sagt das und das. What would Jesus do? Und ich glaube, dass das auch ein Kennzeichen ist, was andere Menschen wahrnehmen, wenn sie über Christen reden. Straßenumfrage. Ich denke, relativ schnell kommt deswegen auch die Frage vorhin, wie werden Christen wahrgenommen? Und wie, Ja, was haben Sie so ein Gefühl, wenn Sie Christen sehen? Und ich glaube, ziemlich schnell werden so Sachen kommen wie nicht lügen, 10 Gebote halten. Also das irgendwie, was wir tun, hat doch einen sehr großen Einfluss auch darauf, wie andere uns wahrnehmen. Und das hat, ich weiß nicht, ob ihr den Satz kennt, das Evangelium verkünden und zur Not auch mit Worten. Also wir sollen gucken, dass unsere Taten schon passen. Und das ist mein erster Punkt heute Abend. Lasst uns perfekt leben. Die Leute sollen merken, dass wir das ernst meinen. Jesus soll merken, dass wir das ernst meinen.
Hans, sorry, warte mal kurz. Hans, Jesus meint das doch eigentlich genau andersrum, oder nicht? Ich meine, das kannst du natürlich nicht wissen, du warst noch nicht beim Discover-Kurs vom Christustreff. Aber also, wir sind doch als Christen jetzt nicht perfekt oder bessere Menschen, oder der überspitzt das doch. Also, wo bleibt denn da die Gnade?
Warte, welche Stelle haben wir nochmal?
Matthäus 5.
Matthäus 5? Hör auf zu lachen, Daniel, du lachst so laut. Ja, lass es doch nochmal reingucken, pass auf. Jetzt, wenn du schon vorne bist, das Mikro, dann lass es nochmal reingucken, was da genau steht. Hast du eine Bibel dabei? Jo.
Immer.
Ja, edel, edel. Ach, okay, also hier steht, ich weiß jetzt, ich habe eine andere Übersetzung, aber meine Aufgabe ist nicht, Gottes Willen, also seine Gesetze, in Frage zu stellen, sondern ihn ganz und gar zu erfüllen. Und wer das jetzt, okay, also Jesus sagt am Anfang, er will es erfüllen. Aber danach sagt er ja, der kleine Buchstabe soll nicht weggehen. Ja, okay. Also Jesus wird das Gesetz erfüllen. Und dann sagt er, wenn ihr nicht unendlich viel gerechter lebt, ist jetzt meine Übersetzung, als die Theologen und Pharisäer, dann werdet ihr nicht hineingelangen ins Himmelreich. Also er sagt, die Gerechtigkeit am Ende muss besser sein.
Also vielleicht lohnt sich das wirklich, diese Spannung nochmal genauer anzugucken. Ich habe mal einen Gedanken mitgebracht, der braucht jetzt ein paar Momente. Kennt ihr das älteste Gewerbe der Welt? Es ist nicht das, was man so denkt.
Ich habe auch gedacht. Sorry.
Es ist nicht der käufliche Sex. Das älteste Gewerbe der Welt ist das Geschäft mit der Angst. Zu allen Zeiten, in allen Kulturen hat es das gegeben, dass die Priester aller Religionen sich satt gefressen haben an der Sehnsucht und der Angst der Menschen. Das gab es zu allen Zeiten. Ein Mensch, der mit seinen Sehnsüchten lebt, sich schuldig fühlt, der ist ein gefundenes Fressen für diese Art des Geschäfts mit der Angst. Und wenn die Religion auf solche Leute trifft, dann fängt das Geschäft erst richtig an. Die einfachste Masche ist die, die Scientology macht. Der erste Kurs ist gratis und dann wird dir gesagt, wie du dich optimieren kannst. Und dann erlebst du erstmal, was für Optionen du alle hast. Du bist am Boden und du siehst dort oben irgendwo das erstrebenswerte Ziel. Und dann machst du dich auf den Weg nach da ganz oben.
Ist das, also ich muss sagen, manchmal habe ich auch Leute erlebt, die da gesagt haben, okay, ich bin Christ geworden, und dann habe ich erst gemerkt, was es eigentlich heißt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt so. Ja, okay, du bist gerettet mit Jesus. Also das heißt, ich würde sagen, bei uns Christen gibt es das auch in eine Richtung. Aber machen wir weiter.
Sorry. Ja, okay, also ja, das kannst du, also mit Scientology läuft das dann so, okay, der erste Kurs ist gratis und dann bist du bereit, weil du ja besser werden willst, die horrenden Preise irgendwie zähneknirschend zu bezahlen für die Nachfolgekurse. Mhm. Du kannst das mit dem Christentum, kannst du das auch machen, ja. Dann kannst du nämlich sagen, du fühlst dich okay. Ja, wenn du schon mal deinen Bruder oder deine Schwester Idiot genannt hast.
Okay, das kommt mal, ja.
Ne? Da sind wir genau.
Ja.
Und schon jemand ohne? Und schon bist du auf dem Weg? Okay. Also da hast du dich schuldig gemacht. Und ich erkläre dir jetzt mal, wie du da aus dieser Falle, aus diesem Weg wieder rauskommst. Mhm. Und schon bist du wieder in der Religionsmasche. Du bist da unten und da oben ist das erstrebenswerte Ziel. der Himmel, die Vollkommenheit, das Nichts, das nennt jede Religion irgendwie anders. Der Marxismus, auch eine Religion, nennt das übrigens klassenlose Gesellschaft. Die haben nur den Fehler gemacht, die haben es innerweltlich versprochen. Das ist ein bisschen schwierig, weil man es irgendwie ja nachprüfen kann, ob es passiert oder nicht.
Alles erlebt, ich komme aus Brandenburg. Ja, sorry, mach weiter.
So alt bist du, krass.
Ja, okay. Passt. Okay.
Sorry. Jedenfalls, so geht das dann mit der Religion weiter. Und dann bekommst du gesagt, wie du von hier unten nach da ganz oben kommst. Mhm. Auf der Leiter, auf Treppchen für Treppchen weiter nach oben. Und dann, wenn du den Eindruck hast, nee, ich spüre hier gar nichts und ich komme hier nicht weiter und eigentlich habe ich doch alles richtig gemacht. Dann kommt die Religion wieder und sagt dir, aber hast du auch wirklich? Erstens, zweitens, drittens und am Ende fehlt dir im Zweifel die vollkommene Hingabe. Und schwupps, hast du wieder den schwarzen Peter.
Ich kenne das auch so ein bisschen. Also manchmal hatte ich das Gefühl gehabt, wenn ich mit Leuten über den Glauben reden wollte, ich musste versuchen, irgendwie die Probleme von den Leuten rauszufinden und dann denen zu sagen, du brauchst jetzt Jesus. Also ich finde, manchmal rennen wir uns da auch.
Und ich glaube, Jesus geht ganz anders vor. Jesus ist das Gegenteil von Religion. Er sagt hier, er will das Gesetz nicht beenden, sondern er will es erfüllen. Er will uns verständlich machen, wie es wirklich zu verstehen ist. Das Gegenteil von Religion ist, dass wir nicht Stufe für Stufe nach oben klettern müssen, sondern dass er zu uns runterkommt. Jesus hat in einer total religiösen Zeit gelebt. Seine Zeitgenossen, da gab es keinen, der nicht an Gott oder an irgendeinen Gott geglaubt hat. Ungläubig zu sein, war damals nicht irgendwie, also nicht an Gott zu glauben, war damals nicht ungläubig sein, sondern war eigentlich dumm sein. So wie im Europa vielleicht bis zum Mittelalter, dass eigentlich jeder irgendwie an Gott geglaubt hat. Und zu seiner Zeit waren da zum Beispiel die Pharisäer und die Sadduzäer, von denen man im Neuen Testament immer liest. Die einen glaubten an die Auferstehung und die anderen nicht und trotzdem kamen die irgendwie bestens miteinander aus. Und dann gab es so eine Erneuerungsbewegung, so mit Meditation und so, Johannes der Täufer, Qumran und so. Oder von Buße hatten sie es dann. Oder dann gab es auch diese politische Richtung, die das Reich Gottes mit Gewalt durchsetzen wollten, die Zeloten. Und die kamen irgendwie alle miteinander aus. Und dann kommt Jesus, auch so ein religiöser Mensch, der hat es halt nicht so mit der Gewalt, nicht so mit der Meditation oder mit der Buße, sondern eher so mit der Liebe. Und da sollte man noch denken, die anderen religiösen Menschen sagen, ach schön, gesell dich zu uns, das ist Variante Nummer 200x. Aber genau das ist nicht passiert, sondern die religiösen Leute seiner Zeit, die haben in Jesus den Feind erkannt, weil er nämlich ihnen das Geschäft vermasselt hat. Weil er genau das durchbrochen hat, zu sagen, okay, die Menschen sind zerknirscht und sie wollen da oben hinkommen und wir als religiöse Menschen zeigen ihnen, wie man langsam aber sicher auf der religiösen Leiter nach oben kommt. Und Jesus sagt zu jedem x-beliebigen Menschen, dem er begegnet, schönen Gruß vom himmlischen Vater, er mag dich. So wie du bist. Du bist gewollt von Gott. Und du darfst als sein Kind leben. Zu jedem Menschen. Hans, zu dir sogar.
Aber er sagt doch hier was anderes. Er sagt doch hier, wo habe ich es jetzt? Irgendwas mit Gerechtigkeit wieder.
Dass unsere Gerechtigkeit nicht besser sein soll als die der...
Nein, dass die besser sein soll als die von den Pharisäern. Also das ist doch, das war ja das, was ich vorhin meinte, das mit den Regeln. Es hat ja doch irgendeine, also es geht ja doch darum. Jesus sagt, wir sollen besser sein.
Ja, aber.
Weißt du, was ich meine?
Nee, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber warte nochmal. Okay. Aber das, wie die Leute das auf ihrem religiösen Mindset verstanden haben, war besser werden, okay, wieder eine Stufe höher. Mhm. Und ich bin besser, das ist in Gebärdensprache hochnäsig, ich bin besser als die anderen, die Nase, die hochgeht.
Muss ich kurz sagen, Markus, war mal gehörlos?
Ja.
Okay, so, egal, weiter.
Und Jesus Voraussetzung ist, dass er sagt, es geht nicht ums Gesetz, sondern es geht in allererster Linie um eine Beziehung. Also eben gerade nicht, dass das Gegenteil von Religion, was Jesus bringt, ist, es geht nicht um das von unten nach oben kommen, sondern Gott kommt zu uns runter. Jesus ist sozusagen der heruntergekommene Gott. Das lässt sich irgendwie griffig merken, oder? Jesus, der heruntergekommene Gott, weil er vom Himmel runtergekommen ist, weil er es nicht ausgehalten hat, ohne uns, seine geliebten Geschöpfe, zu leben. Und dann ist das Entscheidende, dass er uns einlädt in eine Beziehung mit ihm. Das sozusagen, Hans, du sollst deinen Schöpfer kennenlernen und du darfst mit deinem Schöpfer auf Du sein, so Freundschaft leben. Und dann darfst du deinen Schöpfer fragen, übrigens, wie hast du dir eigentlich Leben gedacht? Aha. Du hast ja bei jedem,
okay,
was du so hast.
Ja, ja, also du meinst sozusagen, es fängt an bei dem, du bist okay, wie du bist. In dem Sinn, ich liebe dich, lass uns Beziehung haben. Und das nimmt jetzt sozusagen Jesus in Anspruch, dass er sich darum kümmert. Okay, ja.
Und dann fängt die Reise erst an. Das ist der Anfang.
Also, es geht nicht darum, die Leiter hochzugehen, sondern...
Er kommt runter,
und dann geht's erst los.
Genau, und dann gehen wir gemeinsam.
Ja.
Und dann kannst du bei jedem beliebigen Thema, zum Beispiel bei dem lieben Geld, kannst du sagen, okay, mein Geld, das habe ich verdient, ich bestimme auch, was ich damit mache. Oder du kannst sagen, religiös, sehr vorsichtig, okay, mein Geld, in der Bibel steht, ich soll meinen Zehnten geben, dann überlege ich brutto oder netto,
ja,
vielleicht lieber netto. Und dann habe ich mein Häkchen gesetzt hinter meine religiöse Pflicht und den Rest kann ich ausgeben, wie ich will. Mhm. Oder du sagst, okay, Herr, du versorgst mich jeden Tag mit allem, was ich brauche. Ich lebe aus deiner Gnade. Wie darf ich denn mit dem, was du mir an Überfluss schenkst, andere Menschen unterstützen? Und ich glaube, das ist der Beginn der Reise. Nicht die Stufe, wo ich abzähle, 10% habe ich gegeben, ich habe meine weiße Weste.
Ja.
Und das kannst du auch beim Thema Sex sagen zum Beispiel. Also du kannst entweder sagen, also das ist ja so ein Grundbedürfnis, ich muss hier auf meine Kosten kommen, das Leben ist kurz. Oder du kannst sagen, Sex, ganz schwieriges Thema, da steht ganz viel in der Bibel zu, furchtsam da dran gehen und ja, nichts falsch machen.
Ja, ja.
Oder du kannst sagen, Herr, das ist irgendwie ein faszinierendes und ein wunderbares Geschenk. Wie hast du dir das denn gedacht? Und dann beginnt wieder die Reise.
Ich muss sagen, das catcht mich bei Jesus schon ziemlich. Ich meine, wir haben ja auch im Vorfeld dann doch schon mal darüber gequatscht über den Text, aber Jesus treibt es ja hier schon richtig auf die Spitze. Er sagt ja dann, keine Ahnung, im nächsten Part, wenn du jemanden tötest, sollst du nicht machen, der soll verurteilt werden. Aber jetzt, wenn du schon nur im Zorn bist gegen einen Bruder, dann musst du verurteilt werden. Also er haut das hier in so eine krasse... Also nochmal eine Stufe höher gefühlt. Und also ich glaube wirklich, dass dieses unerreichbare Gefühl, was Jesus hier aufmacht, dass das eigentlich, also mich eher überführt hin zu diesem, wie meint Jesus das eigentlich?
Schwupps, bist du bei der Beziehungsebene und nicht mehr bei dem Gesetzeskatalog.
Ja.
Du fragst Jesus, wie meinst du das eigentlich?
Mhm. Und ich glaube,
das will er.
Mein Vater, der hat mir mal so ein Bild gezeigt. Mein Vater ist egal. Mit diesen drei Fingern. Ich weiß, könnt ihr mal machen, drei Finger? Das ist dieses höchste Gebot, was Jesus immer formuliert hat. Liebe Gott und deinen Nächsten. Ja, wie dich selbst. Gott und den Nächsten wie dich selbst. Und ich glaube, das ist dieses Beziehungsding, was Jesus denn hier vielleicht meint, dass wir in echte Beziehung kommen dürfen mit ihm und mit unserem Nächsten und mit uns selbst. Und ich glaube, jetzt entwickle ich das Bild von meinem Vater weiter. Okay, ich probiere es. Dieses Modell, also wenn ein Finger weg ist, dann ist irgendwas im Ungleichgewicht. Ich mach mal so. Wenn die Verbindung nach oben weg ist, dann ist, glaube ich, die Gefahr, dass wir im Moralismus enden so. Da geht es nur noch um das, was wir tun, was wir jetzt auch gerade gesagt haben. Wenn wir nur auf Gott und uns selber achten, dann rennen wir vielleicht in den Egoismus. Und wenn wir nur noch auf die anderen gucken und auf Gott gucken und sagen, was ich mache, ist egal, Hauptsache den anderen geht's gut und Gott ist zufrieden, also dann vielleicht so eine Selbstaufgabe. Ich habe das Gefühl, Jesus rennt hier mit diesem ganzen Part so in so eine Übertriebenheit, wo ich dann so merke, okay, ich glaube, Jesus meint ja eigentlich dieses, okay, merkst du eigentlich, dass es nicht wirklich so passt? Also für mich spricht es so viel von Lebendigkeit. Also, und ich habe da letztens mit jemandem drüber geredet, wo es dann auch darum ging, okay, ich will jetzt nicht dir erzählen, welche Regeln ich als Christ befolge und ich bin in einer Gemeinschaft, wo alle Leute, die damit drin sind, die gleichen Sachen sagen wie ich. Also ich finde, das ist nochmal eine andere Ebene von dieser Beziehung. Was ist das Entscheidende, was ich vorhin gesagt habe mit der Straßenumfrage, was ist das, was Menschen über uns Christen sagen? Und ist es das wirklich, dass wir den Menschen erklären, wie die Welt richtig funktioniert? Oder ist es am Ende doch die Person Jesus Christus? Und dass ich habe ihr dann wirklich gesagt, du, ich weiß es nicht genau, wie Jesus jetzt welche ganzen Sachen beurteilen wird. Ich lese in der Bibel und sehe da so ein paar Tendenzen vielleicht, aber am Ende ist mein Anfang, ich folge Jesus, weil er alles für mich getan hat. Okay, und das ist das, was du dann auch gesagt hast. Weil Jesus zu mir nach unten gekommen ist, folge ich ihm nach. Und ich habe nicht mehr diesen Trieb danach, diese ganzen Regeln zu befolgen. Und ich glaube, das ist dann häufig das Problem, weil ich habe diesen Kalender wirklich. Und ich saß da manchmal da und habe gedacht, okay, jetzt muss ich Sünden bekennen. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube auch wirklich, dass es wichtig ist, sich seiner Verfehlung bewusst zu werden. Aber ich hatte dann manchmal so das Gefühl, okay, Gott, willst du jetzt hier, dass ich herausfinde, wo meine ganzen Fehler sind? Und das ist dann sozusagen irgendwie, was ich als Christsein bezeichne. Weißt du, was ich meine?
Also, und ich glaube, ich gebe dir recht, es ist wichtig für mich selber zu sortieren, okay, wo bin ich heute schuldig geworden oder in der vergangenen Woche oder irgendwann. Aber der Unterschied ist, dass dadurch sich nicht klärt, ob ich vor Gott bestehen kann oder nicht. Mhm. Das hat Jesus schon geklärt. Okay. Sondern, also nicht um bei Gott anerkannt zu werden, mache ich mein Leben klar, sondern weil ich mit Gott unterwegs bin, ist mir wichtig, was er sagt. Ich glaube, es gibt zwei typische Missverständnisse beim Glauben. Das eine ist, ich halte die Gebote, die 10 Gebote und was ich so in der Bibel zum Beispiel finde, und Jesus spielt keine Rolle. Dann lebe ich nicht als Christ, dann bin ich nicht in der Nachfolge. Das zweite Missverständnis ist, ich folge Jesus und die Bibel und die Gebote, die sind mir eigentlich ziemlich egal. Hat Jesus die nicht irgendwie alle erfüllt und dann sind sie weg? Ach nee, dann sind sie gar nicht weg, sondern die bleiben bestehen, sagt Jesus. Sondern zum Christsein gehört beides dazu. Mit Jesus unterwegs zu sein, mit Gott auf Du zu sein und dann zu fragen, und wie hast du dir Leben gedacht? Und wenn ich dann scheitere, und das werde ich immer wieder tun, und dann könnte ich irgendwie schnell aufzählen, was genau meine Punkte sind, mit denen ich immer wieder mit Jesus und mit Gott im Gespräch bin, aber damit unterwegs zu sein und dann vielleicht im Laufe der Jahre zu merken, dass ich das Thema bearbeitet kriege und diese Schwierigkeit gelöst kriege für mich peu à peu.
Aber ich meine, diese Spannung bleibt ja trotzdem. Also das, was ich meine mit dieser Lebendigkeit, irgendwie verrennen wir uns ja dann doch wieder. Und ich weiß nicht, ob ich das, also ich, manchmal entdecke ich das bei mir dann auch so, dass ich so sage, okay, irgendwie muss ich ja schon gucken, dass ich die Sachen alle richtig mache. Und wenn ich jemanden sehe, der das nicht so gut macht wie ich, bin ich wahrscheinlich der bessere Christ. Wo ich dann direkt wieder reingehe in dieses Leiterdenken, weißt du, was ich meine? Scheinbar nicht. Nicht.
Und deswegen ist diese Einladung von Jesus so wichtig, mit ihm unterwegs zu sein, und mit ihm zusammen sozusagen Bibel zu lesen. Wie hast du dir die Gebote gemeint? Vielleicht überspitzt genau deswegen, oder spitzt Jesus das genau deswegen so stark zu, dass er sagt, naja, also wer von uns kann sagen, er hätte noch nicht über seinen Bruder oder über seine Schwester geschimpft? Und das ist auch, glaube ich, okay, weil es gibt diese Situation. Die Frage ist, ob sich das in meinem Herzen festsetzt und ob über das Urteil über die Situation ich dann irgendwann auch dazu komme, ein Urteil über die Person zu fällen. Und das mit Jesus zu klären und zu sagen, ich weiß, Jesus, dieser Bruder, diese Schwester ist nicht schlechter als ich, sondern bei mir setzt sich gerade ein schlechter Gedanke fest und das möchte ich nicht, weil ich weiß, dass das genauso dein geliebtes Kind ist wie ich. Und das, glaube ich, das ist dieses Komische bei diesen Umfragen, die man so liest. Naja, was macht Christen aus? Naja, die lügen nicht und stehlen nicht und was weiß ich was. Hoffentlich tun sie das nicht. Aber das macht ja nicht Christsein aus, sondern das, was Leute erleben. Mir steht ein Student vor Augen, der sich verirrt hat in einen Hörsaalvortrag von einer christlichen Hochschulgruppe und dann erlebt hat, dass dort irgendwas atmosphärisch anders ist. Und der kam dann mit Leuten aus der Gruppe ins Gespräch, die Christen waren und ihm dann versucht haben zu erklären, naja, wir sind auch keine besseren Menschen. Aber was war der Unterschied? Irgendwie das atmosphärische Miteinander. Ja. Und er hat das hinterher so beschrieben, das fand ich irgendwie ganz spannend, die haben alle einen Draht nach oben Und das hat ihren Draht miteinander ausgemacht. Und dann mussten sie nicht mehr irgendwie hauen und stechen, irgendwie so eine Hackordnung, wer in der Gruppe jetzt der Chef ist und wer das nix ist, sondern das war irgendwie geklärt, weil sie alle auf Augenhöhe gegenüber Gott sind wir alle gleich groß.
Und ich glaube, das ist auch dann der Unterschied, wenn du sagst, mit dieser Angst, also kenne ich ja von mir auch, was uns vielleicht auch als Christen unterscheiden kann von anderen Menschen. Also ich kann ja wirklich nicht sagen, ich bin jetzt der bessere Mensch oder meine Hoffnung ist, dass ich alle Regeln halte, sondern ich glaube, dass Jesus für mich diese Aufgabe erfüllt hat und er sagt zu mir, hey Hans, folge mir nach. Und ich glaube, das ist ja irgendwie, ich glaube, das ist ein kleiner Traum von mir, dass wir bekannt werden dafür als Christen, nicht, dass wir sagen, da sind wirklich alle Leute korrekt, wäre schon auch gut, aber wenn vielmehr ist, hey, die Leute, also was die irgendwie zusammenhält, ist diese Person Jesus Christus, dass sie der irgendwie nachfolgen wollen. Natürlich hat es dann wieder mit Regeln zu tun und so, in Gesellschaft muss ich irgendwie setteln und so, was Annemarie auch vorhin meinte, aber dieses, also Lebendige von Jesus irgendwie, was sich nie so richtig festsetzen lässt auf, ja, pass auf, du musst die Gesetze halten oder nee, du musst da oder so. Also, weißt du, was ich meine? Und ich muss auf die Zeit gucken, ich glaube.
Genau, und ich glaube, das ist das Entscheidende, wenn ihr das heute Abend mitnehmt. Es geht nicht um die Regeln, sondern das Erste, was Jesus sagt, ist, dass er von sich selbst redet, als dem heruntergekommenen Gott, als denjenigen, der erklärt, warum es die Regeln gibt. Und wir haben in der Vorbereitung jetzt hier auf heute Abend, haben wir gemerkt, dass Jesus in der Bergpredigt uns hier ganz schön herausfordert. In den nächsten Wochen wird uns das Thema ja noch ein bisschen mehr beschäftigen. Nächste Woche geht es tatsächlich um Sex und die Woche darauf um die Feindesliebe und andere schwierige Themen. Und wir haben so gemerkt, das sind Herausforderungen. Und deswegen haben wir euch zwei Gedanken mitgebracht, zwei mögliche Optionen, wie ihr auf so einen Bibeltext heute Abend reagieren könnt. Vielleicht sind manche von euch hier, die sind fasziniert davon und was sie hier gehört haben über diese Freiheit, mit der Jesus von Gott redet. Und du willst gerne mehr erfahren von diesem Jesus. Und dann wollen wir dich einladen, dass du diesen Gedanken heute nicht wieder entschwinden lässt, so einfach, sondern dass du ihn mitnimmst und festhältst. Und vielleicht tut es dazu gut, mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Wir haben jetzt gleich wieder Musik und Worship und da gibt es die Möglichkeit, hinten bei dem großen Taufstein mit Leuten ins Gespräch zu kommen und mit Menschen zu beten. Nutz doch die Gelegenheit, diesen Gedanken von der Freiheit, die Jesus gibt, festzuhalten und ihn in dein Leben zu implementieren. Und vielleicht gibt es dann andere, die sitzen hier und die denken, ja, das stimmt. Ich fühle mich eigentlich eher wie auf der religiösen Leiter irgendwo da auf dem Weg nach oben und ich strampel mich ab und ich merke, dass ich es nicht hinkriege. Und du bist heute neu angesprochen davon, dass Jesus dich genau davon befreien will. Dass es gar nicht um meine fromme Weste geht, die ich weiß halten muss, sondern dass es um die Beziehung mit Jesus geht. Ich glaube, dann gilt Jesus' Einladung, kehr doch um zu Jesus und fang ganz neu mit ihm an. Und sei gewiss, er freut sich darüber. Und auch euch wollen wir einladen, das Gespräch zu suchen, das Gebet zu suchen mit jemandem. Und wir haben ein kleines Gebet mitgebracht, das wollen wir einmal vorstellen.
Ich will noch eine Sache sagen, weil ich finde dieses, sorry, habe ich dich unterbrochen, ne?
Oh nein.
Ja, also,
sprechen wir später noch drüber.
Ja, The Chosen, diese Serie, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist so eine Serie über Jesus. Und da, es catcht mich jedes Mal so krass, dann kommt Jesus zu irgendeinem Typen, meistens, es sind immer nicht die Leute, die sagen, okay, ich handle immer richtig. Und Jesus sagt, hey, pass auf, follow me, folge mir nach. Und ich kriege da immer Gänsehaut. Aber ich glaube, das ist es am Ende. Jesus sagt, folge mir.
Gebet. Der Opa von einer Freundin von mir, der hat mal gesagt, deine Bekehrung sollte nie länger als 24 Stunden zurückliegen. Also das ist genau das, wenn ich es heute erkenne, ich bin eigentlich gerade auf dem Holzweg und wieder auf der religiösen Schiene. Ja. Dann ist es gut, heute der Einladung Jesus neu zu folgen. Das kurze Gebet will ich kurz einmal vorstellen. Herr Jesus, danke, dass du es nicht im Himmel ausgehalten hast, aus Liebe zu mir. dass du mein Freund sein willst und mich in Beziehung einlädst. Ich möchte dich zum Freund, dir nachfolgen, mit dir leben, jeden Tag. Hilf mir dabei. Amen. Und wenn du das sagen kannst, Amen, dann sprich das doch gerne im Herzen mit, wenn ich es jetzt nochmal spreche. Herr Jesus, danke, dass du es nicht im Himmel ausgehalten hast, aus Liebe zu mir. Dass du mein Freund sein willst und mich in Beziehung einlädst. Ich möchte dich zum Freund, nach dir fragen, mit dir leben, jeden Tag. Hilf mir dabei. Amen.
Amen. Halleluja, Halleluja.